Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Wir sprechen heute über Entbürokratisierung und Datenschutz, KI in der Verwaltung und über digitale Souveränität. Wir haben auch wieder eine Entscheidung des Monats dabei und einen Lektüre-Tipp. Viel zu besprechen und das mache ich heute wieder mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Professor Dr. Tobias Keber, und mit Dr. Clarissa Henning. Sie ist die persönliche Referentin vom Landesbeauftragten. Herzlich willkommen, Clarissa.
Hallo.
Herzlich willkommen, Chef.
Hallo zusammen.
Also legen wir los. Und Clarissa, ich würde hier auch gleich das Wort dir geben. Wir haben am 5. November, das ist ein paar Tage her, wir zeichnen heute am 12. November auf, hatten wir einen Fachtag hier bei uns im Haus und du hast durch den Tag geführt. Insofern würde ich jetzt sagen, lieber Chef, Clarissa, vielleicht könnt ihr uns ein bisschen auf die Reise mitnehmen, was dieser Tag gebracht hat und worum es dort ging.
Ja, also wie gerade schon gehört, wir hatten einen kommunalen Fachtag, ein toller Tag für uns in der Behörde, dass wir mal mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Kommunen ins Gespräch kommen konnten. Und hier haben wir nicht nur die kommunalen Champions 2024 für Datenschutz und für Informationsfreiheit ausgezeichnet. Wir haben auch diskutiert. Das Thema Grundrechte und Entbürokratisierung stand im Mittelpunkt. Dazu waren neben Ihnen, Herrn Keber, auch ein Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, Herr Brugger, eingeladen und Herr Dr. Ebinger von der Entlastungsallianz Baden-Württemberg. Und ich denke, es war eine sehr rege Diskussion, auch im, sage ich mal, geschützten Rahmen mit Kommunenvertretern und Vertreterinnen. Gibt es so ein paar Findings, was Ihnen im Besonderen im Kopf geblieben ist bei der Diskussion?
Ja, also wir haben ja aus unterschiedlichen Perspektiven diskutiert, was für mich als zentrales Finding unter anderem herausgekommen ist. Ich glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung ist es ja zum Teil so, dass das Datenschutz als Bürokratie empfunden wird. Also jedenfalls hört man bisweilen das Narrativ. Und uns ging es schon darum, mal ein bisschen genauer hinzuhören. Was ist denn da dran? Und da fragt man am besten bei denjenigen, die wirklich sozusagen an der Praxisfront stehen. Wir haben das aus zwei Perspektiven gemacht. Nicht nur Datenschutz, sondern auch Informationsfreiheit. Und ich glaube, der Schuh drückte bei insbesondere den Kommunen am Anfang ein bisschen stärker bei der Informationsfreiheit und der Transparenz. Warum ist das so? Weil gerade in diesem Bereich natürlich Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern zunächst mal, ich versuche das jetzt möglichst neutral zu sagen, Kapazitäten zumindest binden. Das heißt also, wenn ich über so einen Antrag entscheiden muss, gebe ich eine bestimmte Information raus oder mache ich das nicht? Oder stelle ich das vielleicht sogar auf ein irgendwann mal zu entwickelndes oder fortzuentwickelndes Transparenzportal? Dann ist das ja erstmal Kapazität, die ich trotz meiner ganzen Aufgaben, die ich eben so habe, und das sind viele im kommunalen Bereich, die ich abbilden muss. Und dann ist natürlich erstmal die Frage, wozu überhaupt? Also da redet man dann erstmal von abstrakten Dingen, nämlich von Transparenz. Was ist das Gute daran? Was gibt das für den Bürger? Und was gibt das letztlich für das Gesamtsystem? Und dann muss man wahrscheinlich die Frage stellen, am Ende des Tages, wie man es in der Praxis ausbuchstabiert. Man kann, das tut das Gesetz ja, das Gesetz gleicht ja auch schon ein bisschen aus, das Landesinformationsfreiheitsgesetz. Es gibt bestimmte Gründe, wo Informationen nicht herausgegeben werden dürfen, weil das Geschäftsgeheimnisse sind oder den Datenschutz betrifft. Das gibt es schon, das muss man aber erstmal prüfen. Und da sind wir im Grunde auch so ein bisschen in der Rolle, Handreichungen zu geben. Das haben wir gemacht mit mehreren Ratgebern, sogar mit Musterbescheiden. Und das heißt also, wir haben da schon jede Menge Informationsmaterial. Und mein Eindruck war ganz einfach, dass wir noch ein bisschen mehr dafür werben müssen, was es alles schon gibt an Hilfsmitteln, die dazu führen, dass es vielleicht nicht die Riesenbelastung ist.
Ich muss sagen, was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass Transparenz oder auch der Wille, Informationen herauszugeben von Seiten von Behörden, durchaus da ist. Also dieses verstaubte Bild von Amtsgeheimnissen, die man lieber für sich behalten möchte, oder dass unsere Kolleginnen und Kollegen in anderen Behörden beispielsweise lieber nichts herausgeben, um nicht womöglich Unmut bei Bürgerinnen und Bürgern zu schüren, wenn sie das eine oder andere wissen. Also lieber die Decke drauf, so ungefähr, als dass man die Informationen herausgibt. Das ist eben gerade nicht so. Man möchte gerne Informationen herausgeben, man hat aber einfach so viele andere Aufgaben zu bewältigen, dass es halt ja einfach unterm Strich noch mehr Arbeit ist. Was könnten denn da Lösungen sein? Also wenn ich zum einen an KI denke und zum anderen auch an ein Transparenzportal beispielsweise, sind das realistische Lösungen? Was hatten Sie da für einen Eindruck bei der Veranstaltung?
Ja, ich glaube, dass man hier durch technische Lösungen auch der Informationsfreiheit und der Transparenz dienen kann. Hat niemand bestritten im Grunde. Das heißt, ich kann KI einsetzen, um Dokumente zu schwärzen, um also in der Lage zu sein, datenschutzschonend und konform bestimmte Informationen zur Verfügung zu stellen und eben nicht händisch zu gucken und zu filtern, sondern da gibt es technische Lösungen, die gibt es bereits. Und ein Transparenzportal ist auch wieder eine technische Lösung und ist deswegen möglicherweise eine gute Idee, weil ich einen Vorgang einmal prüfe und ihn dann potenziell für alle Bürgerinnen und Bürger, die auch Interesse jetzt an diesem einzelnen Fakt haben, sie können sich das auf der Webseite dann oder beim Portal ganz einfach besorgen. Das heißt also, auch das ist eigentlich am Anfang kapazitätsbindend, aber auf der langen Bank, das macht man dann einmal für ganz viele Fälle, wird sich das ganz, ganz bestimmt auszahlen.
Also das ist so eine Behördensuchmaschine sozusagen. Ich gehe auf irgendeine Seite, gebe da einen Suchbegriff ein und dann würde mir das im Bestfall ein Ergebnis dazu ausspucken, wie die Belastung von Kindergärten oder die Belegung bei Kindergärten in einer gewissen Region ist. Oder wie stelle ich mir so ein Portal vor?
Naja, Suchmaschine indexiert Inhalte Dritter. In dem Fall ist es ja schon eine Information, die bei einer Behörde ist und die auf einem Portal zusammengeführt und vielleicht sogar besser suchbar gemacht wird. Also es ist schon eine originäre Entwicklung dann. Aber es gibt ja schon bereits zum Teil ausbuchstabierte Systeme mit einem beschränkten Anwendungsbereich. Also man muss da das Rad nicht neu erfinden, sondern man muss die Plattform einfach ein bisschen breiter aufstellen. Und ich glaube, darüber haben wir gesprochen, was kostet denn sowas? Wir haben festgestellt, dass so etwas, da gibt es Schätzungen und die sind auch belastbar, in einem moderaten Bereich der 300.000 Euro etwa in dieser Schiene. Je nachdem, man kann da immer viel noch nach oben und nach unten. Aber wir reden hier nicht von Millionen Investitionen.
Wir hatten ja als zweiten Themenblock eben natürlich den Datenschutz und wahrscheinlich auch so im öffentlichen Diskurs steht er noch stärker unter Beschuss, sage ich mal, wenn es um Bürokratisierungsdiskussionen geht. Und nun ist es ja so, dass laut einer aktuellen Studie zu künstlicher Intelligenz und Kompetenz, gefördert vom Bundesfamilienministerium, 2600 Personen befragt wurden. Personen ab 12 Jahren. Und davon konnte sich nur eine Minderheit von sich behaupten, ausreichend kompetent beim Thema Datenschutz zu sein. Trotzdem messen die gleichen Leute dem Datenschutz mit 97% eine große Bedeutung zu, wenn es darum geht, ihre Daten schützen zu wollen. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite hören wir halt natürlich immer wieder, gerade im öffentlichen Diskurs, dass der Datenschutz, Informationsfreiheit auch, große Belastungen für Unternehmen sind, für öffentliche Stellen sind, dass sie als Hindernis, als Hemmnis verstanden werden und eben damit Stein des Anstoßes sind und damit natürlich auch wir konfrontiert sind. Dagegen, sage ich mal, anzukämpfen. Und da frage ich mich natürlich, auch wenn ich gerade auf die Veranstaltung blicke und hier auch sehr engagierte Leute da waren, die wirklich auch gerade den Datenschutz und die Informationsfreiheit hochhalten in ihren Kommunen. Wie kommt da so dieses negative Bild? Denn auch die beiden Entscheider, die wir, sage ich mal, dabei hatten in der Diskussion, waren ja durchaus auch den beiden Themen positiv gestimmt gegenüber. Also woher kommt das schlechte Image?
Das ist übrigens auch tatsächlich ein ganz positives Finding, was ich aus der Veranstaltung gezogen habe. Also die Entlastungsallianz, die sich mit ganz, ganz vielen Fragen der Entbürokratisierung hier im Ländle befasst hat, hat zumindest den Datenschutz nicht ganz oben stehen als das größte Problem. Das spielt nur eine marginale Rolle. Und insgesamt tatsächlich war man hier dem Datenschutz durchaus gewogen. Woher kommt das jetzt, dass das so empfunden wird? Also die erste Frage, die man dann oder wo man ein bisschen genauer hingucken müsste, was meinen die Leute denn genau mit Entbürokratisierung? Also und was ist überhaupt Bürokratisierung? Ne? Also wenn wir dann sagen, ja gut, dann gehen wir mal davon aus, was verbindet man damit, dass etwas zunächst mal, weil es ist ja negativ konnotiert im Allgemeinen. Ja? Wenn man es aber so übersetzt, dass man erstmal sagt, es ist etwas Regelkonformes, also es gibt Regeln, die ein bestimmtes Verfahren vorsehen, es müsste das insoweit positiv konnotiert sein, als dass das ein wichtiges Element des Rechtsstaats zunächst mal ist, dass etwas an einem bestimmten Verfahren abläuft und eben nicht willkürlich. Also die Frage ist, was meinen die Leute genau mit Bürokratie beim Datenschutz? Häufig können die das gar nicht so genau sagen, sondern das ist so ein diffuses, es ist anstrengend, man muss sich damit befassen, man hat eigentlich keine Lust drauf. Ja? Und dann ist die Frage, warum ist das so? Naja, und und das fand ich in unserer Veranstaltung auch ganz interessant, die Datenschutz, also die wirklich an vorderster Front, die DSPs, die dann davon berichtet haben, naja, es ist vor allem vielleicht auch ein Problem, dass zu wenig Kapazitäten da sind. Und wenn zu wenig Kapazitäten da sind und ein Datenschutzbeauftragter eine Summe von Fragen adressieren muss und über sehr komplexe Dinge möglichst schnell Auskunft geben soll, dann ist er dazu vielleicht einfach kapazitär nicht in der Lage. Und wenn ich kapazitär dazu nicht in der Lage bin, was mache ich dann, wenn ich eine komplexe Frage kriege, die ein Produkt oder ein System oder eine Dienstleistung betrifft, ob die datenschutzkonform ist und ob das Unternehmen das jetzt machen soll. Und wenn ich keine Zeit habe, das intensiv zu prüfen oder bei einer öffentlichen Stelle, ist vom Grundsatz her dasselbe Problem, dann sage ich vielleicht, lass mal, lieber nicht. Ne, also so, und das ist am Ende des Tages dann diese Furcht oder was dann eben so dieses verhindernde Element des Datenschutzes vielleicht begünstigen könnte, liegt am Ende des Tages einfach nur an einem Kapazitätsproblem. Und dem muss man begegnen. Oder, das können Kapazitätsprobleme sein, oder man kriegt die Information nicht schnell. Also Netzwerke helfen auch, dass man sagt, dass man bei einer anderen öffentlichen Stelle vielleicht fragt, wie macht denn ihr das? Habt ihr euch da vielleicht schon mal mit auseinandergesetzt? Vielleicht intensiver? Müssen wir die Arbeit jetzt komplett nochmal neu machen? Oder können wir da auch was übernehmen? Und das ist ja auch das, was wir mit diesem Preis, den wir ausgelobt haben, ein bisschen wollen. Das Best Practices, dass wenn eine Stadt Stuttgart sich ein sehr gutes Konzept überlegt, wie man das macht mit Prozessen, mit Kapazitäten, wie man den Datenschutz auf die Schiene kriegt, dass andere da dieses Konzept auch benutzen können und sich darüber austauschen können, dass also nicht jeder das Rad neu erfinden muss. Und ich glaube, wenn man an der Stelle, an diesen Schräubchen dreht, dann muss der Datenschutz überhaupt nicht verhindern sein, sondern dann ist das ganz sinnvoller Grundrechtsschutz, der bei den Bürgerinnen und Bürgern, du hast es ja gesagt, sehr gut ankommt und der auf Vertrauen einzahlt und damit ein ganz wichtiges Asset ist.
Ja, mir kam es in der Vorbereitung auf die Veranstaltung eben auch so vor, dass hinsichtlich der Diskrepanz, die ich gerade angesprochen habe, ja, Datenschutz und Informationsfreiheit sind für die, die es machen müssen, die es durchsetzen müssen, natürlich wirklich ein Brett, sich damit zu beschäftigen, das entsprechend zu prüfen, da auch rechtssichere Aussagen zu treffen, gerade wenn man vielleicht keine Juristin oder Jurist ist. Und auf der anderen Seite hat man aber eben Bürgerinnen und Bürger oder Kundinnen und Kunden, denen es aber total wichtig ist, datensichere und datenschutzkonforme Lösungen zu haben, sei es in Behörden oder sei es in Unternehmen, damit die eigenen Daten sicher sind. Und auch gerade im Bereich des Vertrauens in jetzt neue Technologien wie KI oder dergleichen, glaube ich, muss man das schon ernst nehmen und gleichzeitig auch die Last auf der anderen Seite sehen und gucken, wie man diese etwas mildern kann. Aber ja, hier und da wird ja beispielsweise, sehr plakativ formuliert, weniger Datenschutz, moderne Register oder der Einsatz von KI gehören zur Rathausdigitalisierung, dann fragt man sich halt schon, naja, ist das jetzt der Wunsch derer, die im Rathaus sitzen und eben mit 25% noch den Datenschutz mitmachen müssen? Oder ist das der Wille der Bürgerinnen und Bürger? Und da, glaube ich, ist es schon wichtig, einen Ausgleich zu schaffen.
Ja, und da muss ich wirklich unterstreichen, also mit weniger Datenschutz ist gute Digitalisierung nicht zu machen. Ich würde es auch nicht für valide halten, wenn eine Stadt oder eine Kommune oder jedenfalls eine öffentliche Stelle also ein am Ende des Tages Grundrechts, eine grundrechtsverpflichtende Entität so mit den Grundrechten umgeht. Also man sollte sich da schon klar machen, wenn man mit Daten arbeitet, mit personenbezogenen Daten, dann ist man auch dem Datenschutz ein gutes Stück weit verpflichtet. Und dann die Dienstleistung ist nur dann eine gute, wenn man das auch abbildet.
Wenn wir jetzt bei der Veranstaltung eben so ein Fazit ziehen müssten und unterm Strich sagen müssten, okay, wer ist denn dafür zuständig, dass der Datenschutz und die Informationsfreiheit, sage ich mal, ein besseres Image bekommen? Denn offenbar, zumindest bei denen, die bei der Veranstaltung da waren, haben die beiden ja gar nicht so ein schlechtes Image, sondern allen Beteiligten ist es total wichtig. Also wie kriegen wir, also wo sind da denn die Verantwortlichkeiten dafür, dass man nochmal deutlich macht, warum es diese beiden Bürgerrechte überhaupt gibt oder diese beiden Grundrechte?
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Takeaway von der Veranstaltung. Also die Preisträgerinnen und Preisträger, und das kann ich, glaube ich, für alle, kann man das so sagen, das sind, die kommen von öffentlichen Stellen, die den Datenschutz sehr tief in der behördlichen DNA verortet haben, an unterschiedlichen Stellen. Da sind die DSBs und da ist aber auch die Entscheidungsebene, die mitzieht. Das heißt, die Entscheidungsebene sagt, ja, ich stelle dafür entsprechende Kapazitäten bereit, das ist mir wichtig. Und die das umsetzen, die brennen für die Sache. Und im Prinzip wird bei jedem Mitarbeitenden auch versucht, genau diese, wozu überhaupt Datenschutz, das zu erklären. Denn wenn man es versteht, warum man das macht, dann ist man ja im Grunde intrinsisch in der Lage zu sagen, ja, ich finde das auch wichtig und deswegen setze ich mich dafür ein. Und dann ist es keine lästige Pflicht, sondern wir haben so schöne Ergebnisse, dass man hier auch dann bei den öffentlichen Stellen überlegt, wie kann man das in die Prozesse, wie kann man das richtig schön in Prozessen abbilden, wie guter Datenschutz funktioniert, wenn jemand Auskunft haben will oder wenn eine Anfrage nach IFG kommt. Wirklich im Prozess ausbuchstabiert und dann funktioniert das.
Ja, sehe ich auch so. Ja, was haben wir heute noch sonst für ein Thema auf der Agenda?
Spannend. Also wir können direkt weitermachen und zwar nehme ich mal das Schlagwort, Clarissa, du sagtest es, moderne Verwaltung. Und wenn wir jetzt auf die moderne Verwaltung gucken, heute gab es eine Veranstaltung und zwar hat die Landesregierung vorgestellt das Thema F13 in der Landesverwaltung. Und da warst du, Chef, auch dabei und hast berichtet. Kannst du uns kurz erzählen, worum es heute ging auf der Landespressekonferenz, wo präsentiert wurde, dass jetzt F13 verstärkt genutzt werden soll?
Ja, es ist ja im Grunde genommen die Idee, F13, wir beobachten das auch schon in der Dienststelle schon länger, es gab zunächst eine Pilotphase und das ist heute auch in der Landespressekonferenz ja sehr gut rausgearbeitet worden. Das ist kein Projekt, das heute fertig ist und für allzeit fertig, sondern es verändert sich sehr stark. Das Produkt hat sich auch sehr stark verändert. Ich will mal einfach sagen, was die Grundidee ist. Die Grundidee ist, man stellt fest, dass Menschen in der Verwaltung, übrigens genauso wie in den Unternehmen, natürlich neue Techniken annehmen und auch im Arbeitsalltag abbilden. Also die arbeiten damit. So, und jetzt in einer idealen Welt würde man sagen, naja, das ist ein Arbeitsmittel. Das Arbeitsmittel, von wem kommt das? Na, vom Arbeitgeber. Der Arbeitgeber hat das alles unter Kontrolle und alles ist gut. So, und bei KI ist das natürlich gar nicht so. Sondern es ist also denkbar, dass Mitarbeitende Dienste, wir nennen jetzt keine Namen, aber es sind zum Teil Dienste, die ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten haben, große Dienste von großen Anbietern. Und da stellen sich natürlich viele datenschutzrechtliche Fragen um gemeinsame Verantwortlichkeit. Wie ist trainiert worden? Was war Gegenstand des Trainings? Lernt das Modell weiter? Man kann sich natürlich mit sowas auseinandersetzen. Das müssen auch die Aufsichtsbehörden am Ende des Tages tun. Man kann aber jetzt sagen, als Land, und das tut Baden-Württemberg, wir versuchen vielleicht an der Stelle mal was Eigenes zu machen und eigene Infrastruktur oder darauf hinzuwirken, dass es eigene Infrastruktur gibt. Das ist eigene KI-Modelle, eigene KI-Systeme, dass es Infrastruktur gibt, wo die Modelle laufen, ne? Also bei der zentralen BitBW ist das ja hier im Ländle, dass man also versucht, um das jetzt mal ganz einfach zu sagen, das möglichst kontrollierbar zu halten. Also im eigenen beherrschbaren Raum. Und das ist vom Ansatz her absolut natürlich die richtige Idee für meine Begriffe. Natürlich, und wir beobachten das ja auch oder gucken uns das genau an, da gibt es bestimmt immer was zu verbessern, aber wir sind da in engem Austausch und darum ging es eben heute.
Dann würde ich gleich weitermachen. An einem Tag gab es zwei Ereignisse, die interessant sind. Einmal hat es in den USA eine Wahl gegeben, alle haben es mitbekommen. Es gibt einen 47. Präsidenten, der heißt Donald Trump. Da würde ich einen Rückbezug machen, und da hatten wir in den vergangenen Podcast, in einem der vergangenen Podcasts darüber gesprochen, als wir gesagt haben, Regulierung, KI und die USA macht auch so Sachen, dass reguliert wird, und da hat der damalige oder noch amtierende Präsident Joe Biden ein Dekret unterschrieben und gesagt, ja, KI soll so auf ein paar Dinge achten, und da haben wir gesagt, es macht einen Unterschied, ob der Präsident ein Dekret unterschreibt oder ob es ein parlamentarisches Verfahren gibt. Darauf hattest du hingewiesen. Das heißt, wenn ich jetzt frage, wie ist sozusagen im Zusammenhang mit der digitalen Souveränität, sozusagen die europäische KI, nenne ich es mal, oder die europäische digitale Infrastruktur zu sehen, sozusagen mit dem Zusatz, ob du dazu noch was sagen kannst, wie jetzt KI-Regulierung oder so, womit man da rechnen kann, muss, ohne dass du jetzt in die Glaskugel gucken musst. Zweites Ereignis, haben auch alle mitgekriegt, es wird Neuwahlen geben, so kann ich sagen, es ist ein Beschäftigtendaten. Gesetz, ich glaube, so
ohne
heißt
Schutz.
Es, ohne Schutz, ein Beschäftigten-Datengesetz unterwegs gewesen. Dürfte sich erledigt haben, deine Einschätzung. Zweiter Punkt, ja, es gab ja die Diskussion KI-Aufsicht, wie macht das Bundesnetzagentur und so weiter. So viele Dinge, die mit diesem einen Tag zu tun haben, kannst du mal sortieren, bitte?
Ja, also dieser Tag ist von datenpolitisch großer Bedeutung gewesen, so würde ich es auch sehen. Also die Geschehnisse bieten Anlass, über digitale Souveränität wieder neu nachzudenken. Das, was sich also grundsätzlich lohnt, ist jetzt vielleicht nochmal ein bisschen erwägenswerter geworden. Denn Trump war jetzt zuletzt kein Präsident, wo man gesagt hätte, das ist alles total berechenbar, das ist alles total rational, wir haben einen verlässlichen Partner. Ich würde das auf der anderen Seite natürlich auch jetzt nicht ganz fatalistisch sehen, aber es lohnt auf jeden Fall neu zu bewerten. Die Frage der digitalen Souveränität und von zentraler technischer Infrastruktur, Software, Hardware, auch KI-Systeme, hierüber neu nachzudenken. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Das Zweite, es ist nicht nur das Beschäftigtendatengesetz, das sehr wahrscheinlich der Diskontinuität anheimfällt, also in den Papierkorb wandert, um es mal einfach zu sagen.
Diskontinuität heißt Papierkorb.
Ja, stark vereinfacht. Ja. Wir sind jetzt im Gesetzgebungsverfahren sozusagen abrupt ausgebremst durch ein vorzeitiges Ende. Und das wird jetzt nicht in die nächste Legislatur geschoben, sondern das ist am Ende. Und das gilt für das Beschäftigtendatengesetz. Heute habe ich mir mal versucht, für mich selber rauszukriegen, ob es da schon erste Ideen gibt, was das eigentlich für die KI-Aufsicht bedeutet. Denn dort zeichnete sich ja ab, das hatten wir auch im Podcast schon, jedenfalls im Bereich der Wirtschaft wird es wohl die Bundesnetzagentur machen. Das hätte man dann alles in einem Gesetz ausbuchstabieren müssen. Ja, das kommt dabei jetzt halt nicht mehr. Und die KI-Verordnung, erste Teile davon sind unmittelbar anwendbar ab Februar. Also das kann schon gar nicht mehr so richtig gescheit funktionieren. Wir haben das Problem beim Digital Governance Act, wo man noch ausbuchstabieren muss. Das ist jetzt auch, das ist morgen, glaube ich, sogar eine Anhörung im Bundestag. Jetzt könnte man fast sagen, wozu überhaupt noch anhören? Aber gut, vielleicht will man den Sachverstand dann trotzdem konservieren. Data Act noch nicht ausbuchstabiert. Also es gibt einige Gesetze. Man müsste da jetzt eigentlich mal so eine Bestandsaufnahme machen, was jetzt alles ausgebremst ist, digital gesetzgebungstechnisch. Das ist einiges. Und von daher ist das, ja, sind viele Fragen, die jetzt im Raum stehen.
Digitale Souveränität und Datenschutz, wie steht denn das im Verhältnis? Was tut der Datenschutz sozusagen für digitale Souveränität? Wie ist denn da so das Ober-Unter miteinander, wie auch immer?
Ja, kann man gut drüber nachdenken, wie das Verhältnis ist. Ist es jedenfalls ein Baustein. Also Datenschutz ist ganz bestimmt ein wesentlicher Baustein von digitaler Souveränität.
Und dementsprechend wäre jetzt auch es entscheidend für zukünftige technologische Entwicklungen, dass Datenschutz einfach von Beginn an mitgedacht wird und am besten hausgemacht, also im Bestfall im Ländler aus unserer Sicht.
So ist das. Also das so wäre zumindest der beste Ansatz, wenn man es frühzeitig mitdenkt und schon hätte man es andernorts bei Modellen und dem Training mitgedacht, hätten wir jetzt nicht so schwierige Fragen zu adressieren und das könnte man jetzt besser machen. Wenn man einen Trainingsdatensatz hat, eben schauen zum Beispiel, brauche ich welche Daten, wie muss der Trainingsdatensatz aussehen, brauche ich dafür wirklich personenbezogene Daten, kann ich vorab anonymisieren, wenn ja, wie mache ich das mit der Anonymisierung genau? Wenn man das sozusagen bei der Systementwicklung schon versucht abzubilden, dann sind die Kosten hinterher viel, viel geringer, also exponentiell günstiger.
Du hast eine Entscheidung des Monats mitgebracht. Nächster Punkt. Wir sind heute zügig im Programm. Es geht um eine Leitentscheidung. Willst du uns kurz ein bisschen auf die Reise nehmen, worum es geht? Und dann gucken wir mal genauer hin, was das eigentlich bedeuten kann für uns.
Eine Leitentscheidung des, also mit T, nicht mit D, des Bundesgerichtshofs. Das ist aus ganz, ganz vielen Gründen eine sehr interessante Entscheidung und die ist auch mehr als druckfrisch, weil gedruckt im Volltext liegt sie insoweit noch nicht vor. Man hat gestern mündlich verhandelt. Heute ist der 12., genau, gestern war das, am 11. hat man mündlich verhandelt. Und das ist deswegen zunächst mal prozessual interessant, weil das Verfahren ist neu. Leitentscheidungsverfahren gab es so nicht. Das ist ganz so durch eine knackfrische Änderung der Verfahrensordnung, der Zivilprozessordnung, in den Raum gestellt worden. Und zwar erst im Oktober. Also das ist also wirklich breaking sozusagen. Also der BGH hat im Grunde ganz schnell von dieser Möglichkeit, die ihm also eingeräumt wurde, direkt Gebrauch gemacht, weil er offensichtlich gesagt hat, das ist jetzt eine Konstellation, da können wir es direkt mal gebrauchen. Und ich versuche jetzt, ohne in prozessuale Finessen zu gehen, wir haben die Situation, wir haben die Instanzgerichte, also jetzt sehr einfach gesprochen, die unteren Gerichte, die entscheiden etwas. So, und dann gibt es Rechtsmittel, dann gibt es eine Berufung oder eine Revision. Mit einer Revision landet man beim Bundesgerichtshof und der setzt sich dann nicht mehr mit damit auseinander, ob ein Zeuge die Wahrheit gesagt hat, sondern da geht es dann um das Recht, um die Anwendung des Rechts und nur darum. Aber es kann also sein, dass alle sind jetzt mit dieser ganz schwierigen Rechtsfrage befasst. Und oder im Zivilrecht ist das grundsätzlich so, dass die Parteien auch Herren über das Verfahren sind. Das heißt also, man kann erstmal so ein Rechtsmittel einlegen und dann kann man es aber zurücknehmen, ja, weil man sich entweder anders geeinigt hat außergerichtlich oder warum auch immer, was einen bewegt. Jedenfalls, man hat das also ein Stück in der Hand, dafür zu sorgen, dass es keine Entscheidung gibt. Und das war in vielen Fällen ein Problem, also ein Rechtsproblem wurde erkannt, das Gericht war vielleicht auch damit schon so ein bisschen befasst und dann wurde die Revision zurückgenommen, ne? Und dieses Verfahren, Leitentscheidung, sagt jetzt, nee, es gibt Konstellationen, wenn man dann feststellt als Bundesgerichtshof, das ist so eine da ist eine Rechtsfrage drin, die ist unheimlich wichtig. Das soll ein Stück weit auch der Disposition der Parteien nicht mehr zu, die können das nicht mehr zurücknehmen, wenn der Bundesgerichtshof sagt, das ist so eine große Rechtsfrage, dazu sagen wir jetzt mal was. Der Hintergrund oder was, worum geht es sachlich? Also es ist prozessual interessant und sachlich geht es um die Frage, Schadensersatz, DSGVO, Artikel 82 ein Facebook-Leak, also eins, das schon ewig lang her ist, nämlich 2021, glaube ich.
Okay, zum Prozessualen guckt man dann so beim BGH und sagt, ach, das ist interessant, das ziehen wir mal an uns. Wie wählt man da aus, wo man sagt, das hat eine grundsätzlich große Bedeutung, daraus machen wir eine Leitentscheidung?
Ja, man guckt sich dann schon an, was ist es, nehme ich mal an. Also das ist jetzt nicht so, dass wir mit diesen Verfahren 5 Jahre Erfahrung hätten. Okay. Das ist ja das Erste. Ne? Okay. Also ich weiß nicht, ne, was da, gut, die ZPO sagt ja auch, in welchen Konstellationen das überhaupt möglich ist, die buchstabiert das dann aus. Aber es war hier schon eine Konstellation und das war auch vorher schon, also die Instanzgerichte waren mit dieser Rechtsfrage stark befasst. Und zwar nicht nur eins, sondern ich weiß gar nicht, wie viele Instanzgerichte. Hintergrund war der Umstand, dass Facebook, wenn ich jetzt den Begriff Scraping, dann müssten wir sagen, was genau ist Scraping und war das eigentlich Scraping?
Haben wir in einer der vorherigen Podcast-Folgen schön beschrieben, verlinken wir.
Ja, okay, ja, perfekt. Jedenfalls, es sind Daten, sagen wir mal, abgeflossen, nicht ursprünglich so beabsichtigt. Das waren zum Teil auch, also von über 500 Millionen Nutzenden, glaube ich, weiß nicht, wie viele in Deutschland, war signifikant viele. Darunter aber auch so Informationen, wo man sagt, das hätte ich jetzt aber ganz gerne nicht im Internet stehen, zum Beispiel die Mobilfunknummer. Und die Mobilfunknummer haben ja auch viele bei Facebook damals, wer nutzt das heute noch, keine Ahnung, zum Beispiel angegeben für eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also nicht, um anderen Menschen mitzuteilen, übrigens meine Handynummer ist, sondern aus Sicherheitsgründen. Und wenn solche Dinge dann abhanden kommen, dann ist das natürlich besonders ärgerlich oder vielleicht sogar so ärgerlich, dass dieser Kontrollverlust, und das ist dann auch eben eine Rechtsfrage in diesen Fällen, dazu führt, dass das eine Schadensersatzpflicht auslöst.
Also es geht um die Frage nach dem Schadensersatz.
Ja.
Wird der BGH jetzt sozusagen eigenständig entscheiden oder wird es daraus eine Vorlage für den EuGH geben, der ja sich zu immateriellen Schaden, zu Schadensersatzfragen in der Vergangenheit immer
schon sehr häufig ausgelassen hat, ne? Also ich weiß ja nur von der mündlichen Verhandlung gestern und lese natürlich auch von Anwälten, die dort offensichtlich involviert waren, aber ausbuchstabierte schriftliche Begründungen habe ich noch nicht, deswegen kann ich das jetzt auch nur aus der Ferne beurteilen, wie sich das verhält zu den EuGH-Entscheidungen, der tatsächlich schon sehr viel dazu gesagt hat und auch in neueren Gerichtsentscheidungen, wenn ich es richtig, also zum 82 haben wir eine ganze Reihe von auch ganz frischen, 2 Monate alt, 3 Monate alt Entscheidungen. Aber es war immer wieder die Frage, wie spürbar muss dieser Schaden sein? Wie stark muss ich das nachweisen? Und da ist aber auch der EuGH auf einer Linie, ich versuche das jetzt mal so einzudampfen, die ganzen Entscheidungen, die sagen, naja, es muss, also ein Kontrollverlust kann schon reichen, wenn ich den Kontrollverlust nachweise. Ich muss nicht extra noch nachweisen, dass ich, weil wir reden ja hier von einem immateriellen Schaden, ne? Also wie kann man überhaupt, also einen materiellen Schaden, wenn mein Auto kaputt ist, dann kann ich nachweisen, guck mal, da ist eine Delle, das hat 1.200 Euro gekostet, die Delle rauszumachen, weil es 10 Arbeitsstunden waren. So etwas ist griffig. Wenn ich sage, ich habe einen Schock, ich hatte Angstzustände, ich habe Angst, dass meine Daten im Darknet von irgendwem zu irgendeinem Zweck gehandelt werden, ich weiß nicht, wie weißt du das denn nach? Ja, und das sind alles Fragen. Darum geht es in diesem Verfahren. Und da, wenn man den Berichten glauben kann und was man so liest nach gestern, muss man im Grunde nachweisen, dass man Teil war dieses Lecks. Und das kann man, gibt sogar Tools, mit denen man sich das anschauen kann. Und man muss dann nicht noch extra nachweisen, dass man bestimmte Angstzustände hat oder dass die Daten konkret irgendwo gehandelt wurden, was dann eine konkrete Gefahr auslöst. Soweit geht der BGH hier nicht. Was umgekehrt wiederum bedeutet, dass die Betroffenen, Verbraucherinnen und Verbrauchern jetzt schon eine Chance haben, das auch entsprechend zivilrechtlich einzuklagen.
Okay, also vom, ich weiß, das magst du immer nicht so gern, aber vom, welches Gefühl hast du so?
Wer hat gewonnen? Du willst immer wissen, wer hat gewonnen.
Nee, ich wollte jetzt auch vom Gefühl her, welches Feeling hast du beim Gefühl?
Ja, also.
Da hast du schon angedeutet, dass sozusagen hier tatsächlich vielleicht auch gesagt werden kann, dass Schadensersatz denkbar ist, ne?
Ja, und also wer davon profitiert, sind übrigens nicht nur die Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern auch Rechtsvorschriften der DSGVO, die etwas mit technisch-organisatorischen Maßnahmen zu tun haben. Und dazu gehört ja unter anderem mein Lieblingsartikel 25, Privacy by Design, was hier, jedenfalls was ich so lese, nicht an der Tagesordnung war 2021.
Kommen wir zu dem letzten Punkt des Tages. Und zwar unserem Lektüre-Tipp. Wir haben mal vor einiger Zeit angefangen, Lektüre-Tipps zu geben. Dann haben wir in der Sommerpause Extra-Folgen gemacht, die anders waren. Und da gab es keine Lektüre-Tipps. Aber jetzt sind wir wieder mit Lektüre-Tipps da. Du hast mir zugerufen von Professor Hören zum Datenrecht. Wo finde ich den Text? Welcher Text ist das?
Ein Skript, ja. Dazu muss man so ein bisschen wissen, dass in der Bubble der Daten-, Informations- und Internetrechtler gab es schon seit, oder gibt es seit Jahren, ja, ist es ein Standardwerk. Also wenn man sich mit diesen Themen befasst, dann kennt man das. Das war das Skriptum zum Internetrecht von Herrn Hören, dass er, und das war eben wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum sich das so gut verbreitet hat, kostenlos, also als Volltext, ne, als PDF auf der Webseite seines Lehrstuhls an der Uni Münster zur Verfügung stellte, also traditionell, und das wurde auch ständig geupdatet, in sogar sehr hoher Frequenz, was offensichtlich eine, ja, viel Arbeit bedeutete trotzdem. Also und auch, ich weiß gar nicht, die neueste Version, wie stark die ist, da sprechen wir von, ja, 500, 600 Seiten, ich weiß es gerade nicht auswendig. Es wurde mit jedem Update dicker natürlich, weil das ganze Digitalrecht natürlich komplizierter wird. Und das war aber das Internetrecht. Ne? So. Und jetzt gibt es, und das ist neu, Stand November 2024, also knackneu.
Ja, wir sind richtig aktuell.
Ja, das ist ja unser Business hier. Und das ist ein gemeinsames Skript. Ja, es ist immer die Frage, was ist ein Skript oder ist es eigentlich schon ein Lehrbuch? Will das jetzt gar nicht werten. Es ist allemal sehr, sehr lesenswert. Ein gemeinsames Werk wohl von einem Stefan Pinelli, ein Lawyer. Es ist Englisch. Das muss ich natürlich dazu sagen. Ich glaube, es ist geplant, davon eine deutsche Fassung auch als Hardcover rauszubringen. Dann natürlich entgeltlich. Soweit ich das sehe, for free ist hier nur die Englisch Version, aber trotzdem und gleichwohl, gerade im Bereich des Daten- und Digitalrechts arbeitet man ohnehin sehr häufig mit englischen Texten, deswegen ist es nicht schlimm. Im Gegenteil, ist es schwer dann zu übersetzen, dann wird es meistens falsch. Von daher, das Skript heißt Data Law, also Datenrecht wahrscheinlich, wenn man es übersetzen würde. Und das hat einen wahnsinnig weiten Anwendungsbereich. Ne? Also da geht es erstmal um den Hintergrund. Und das ist tatsächlich sehr wichtig, damit man das versteht, was sollen überhaupt diese ganzen Datenakte. Das ist die europäische Digitalstrategie, die hier erklärt wird, was das für Elemente sind. Ja, und dann geht es eben um einzelne Gesetze. Den Data Act, der ist da ausbuchstabiert, einzelne Artikel kommentiert, was das heißt, wie die miteinander korrespondieren. Es geht auch um die KI-Verordnung übrigens, sehr ausführlich. Es geht aber auch um Datensicherheitsrechtsakte, sage ich mal einfach gesagt. Cyber Security Act zum Beispiel. Ich gehe hier gerade mal durchs Inhaltsverzeichnis. Ja, auch, wie gesagt, ganz viel zur KI-Verordnung. Und das Ganze kommt, ich scrolle hier gerade mal weiter, ja, auch auf offensichtlich 450 Seiten. Und das Schöne daran ist eben auch, dass es da so eine Art Literaturverzeichnis gibt. Also zu Einzelfragen findet man dann auch immer noch Verweise auf Aufsätze. Also das ist ganz bestimmt ein sehr förderliches Dokument.
Welches wir bei uns verlinken und man sich das dann auf Englisch runterladen kann.
Ja.
Oder in englischer Sprache. Damit sind wir schon am Ende des Podcasts heute. Ich sage vielen Dank, Clarissa, vielen Dank, Chef, für euer Kommen, für eure Zeit. Ich hoffe, liebe Zuhörenden, ihr hattet auch eine gewisse Freude zuzuhören. Es waren spannende Themen und wir sind sicherlich demnächst wieder mit einer neuen Folge da. Einstweilen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.